Herzlich willkommen zu Mindful Marketing – Business ohne Bullshit und Burnout. Ein Podcast für alle, die nach Sinn und echter Zufriedenheit in ihrer Arbeit suchen. Mein Name ist Tamara Kranz und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören dieser Episode. Um Himmels Willen, warum tut sie sich das an? Dachte ich das ein oder andere Mal, wenn ich Bianca Marketing-Tipps in einer Yoga-Gruppe auf Facebook verteilen sah. Oft war das Echo positiv, aber hitzige Diskussionen von Social-Media-Verweigerern habe ich gefühlt genauso oft beobachtet. Hier als Social-Media-Beraterin einzusteigen, stelle ich mir bis heute mindestens abenteuerlich vor. Dabei ist die Yoga-Szene stellvertretend nur eine von vielen, in denen sich Unternehmerinnen mit der Eigendarstellung sehr schwer tun. Auch von Künstlern, alternativen Heilern und Coaches kenne ich das Phänomen aus erster Hand. Bianca Fritz arbeitet seit 18 Jahren als Journalistin, schreibt unter anderem für das Elternmagazin Fritz und Frenzy, ist ausgebildete Social-Media-Managerin und in der Schweiz als auch auf der Yogamatte selbst zu Hause. Die teilt sie sich seit 2 Jahren außerdem mit dem kleinen Malteser-Rüden Suki. Weshalb ihr Business Suki-Yoga heißt, können wir an dieser Stelle nur erahnen. Wenn man Bianca auf ihren Videos sieht, in denen sie Facebook oder Instagram entteufelt, dann hat das auf mich etwas ungemein Beruhigendes. Neben einem strahlenden Lächeln bringt Bianca für mich Vernunft, Freude und Gelassenheit zurück in Social Media und meistert die Gratwanderung zwischen Spiritualität und Business. Wir müssen weder arm und arbeitsreich sterben, noch die eigene Seele im Netz verkaufen für ein bisschen Erfolg. Das ist es, was Bianca für mich vermittelt und die Superpower, die sie mitbringt. Über die möchte ich unbedingt mehr erfahren und ich schätze, du auch. Liebe Bianca, willkommen in der Show.
Ha, herzlichen Dank. Ich bin ganz gerührt.
Stimmen alle Fakten oder möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder korrigieren?
Nein, das ist ganz großartig so. Ich erkenne mich auf jeden Fall wieder.
Sehr schön, sehr schön. Dann lass uns gleich einsteigen mit einer ganz allgemeinen Frage. Was bedeutet Social Media Marketing für dich und was bringt es?
Also ich glaube, Social Media Marketing ist eigentlich eine ganz große Chance. Besonders für Leute, die in dem ganzen Yoga-Bereich oder auch in anderen spirituellen Bereichen arbeiten. Und ich frage mich manchmal, warum gerade diese Leute eigentlich nicht die allerbesten Social Media Auftritte haben. Weil Social Media Marketing unterscheidet sich für mich ganz, ganz stark von normalem Marketing, normaler Werbung durch die Authentizität und durch den Mehrwert, den man mit reinbringt. Und wenn man sich anschaut, warum jemand Yoga-Lehrer wird, da ist ein ganz, ganz tiefes Warum, eine ganz, ganz feste Überzeugung von dem, dass man diesen Weg gehen möchte dahinter. Das heißt, Authentizität dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Und dasselbe ist es mit dem Mehrwert, weil das wirklich ist, es ist der Wunsch, jemanden zu dienen, jemanden weiterzubringen. Das ist es oft, was die Leute zum Yoga-Lehrer-Dasein bringt. Und eigentlich müssen sie das, was sie in den Stunden versuchen zu vermitteln, nur noch ins Netz übertragen. Und dann haben sie ein wunderbares Social-Media-Marketing. Dann haben sie Authentizität und dann haben sie Mehrwert.
Ja, super. Würde ich sagen, ist die Folge doch hier beendet. Ja. alle Fragen beantwortet. Das ist ja eigentlich schon... Da sage ich jetzt gar nicht böse, sondern das ist ja eigentlich schon eine super Antwort auf fast alle Fragen, die man so haben kann, oder? Einfach das, was man im Unterricht macht oder wenn man jetzt aus einer anderen spirituellen Ecke kommt, dann eben das, was man da anbietet oder als Profession hat, einfach mit ins Social Media Marketing bringen und fertig. Warum tun sich denn deiner Meinung nach gerade diese Branchen trotzdem so schwer damit, sich da selber zu präsentieren? Ist das Schüchternheit oder fehlt denen die Verbindung zum Internet? Also oft sind das ja Leute, die privat nicht so viel Zeit im Internet verbringen wie vielleicht andere Branchen. Also ich zum Beispiel als Designer.
Richtig.
Was denkst du, ist da der Grund dafür, dass gerade diese Branchen es so schwer haben?
Also da gibt es mehrere Gründe. Das eine ist tatsächlich bei vielen Leuten eine Berührungsangst mit der Technik, wie du es gerade gesagt hast. Sie haben nicht von vornherein so viele Berührungspunkte und müssen das komplett neu lernen. Das andere ist eben diese Vorstellung, dass Marketing Werbung ist, dass es da nur darum geht, sich besonders gut darzustellen und alles, was irgendwie vorne mit der Körpervorderseite, mit dem Ego verbunden ist, ist ja in diesen in dieser Szene nicht so gut angesehen. Und wenn man dann denkt, okay, das ist, was ich da machen möchte oder machen müsste, schreckt es sehr viele Leute ab. Ich sag den Leuten, die ich coache, immer, dass sie mindestens 50% ihrer Zeit, die sie auf Social Media verbringen, eben nicht mit Posten verbringen dürfen, sondern wirklich in Kommunikation treten, sonst funktioniert das überhaupt gar nicht. Und über dieses Socializing, über diese Kommunikation kann man dann wirklich mehr von seiner Botschaft nach draußen bringen. Natürlich bringt das im Endeffekt wieder die Leute in deinen Klassen, weil du zum einen ihnen eben etwas bietest, Informationen bietest, die für sie spannend sind. Zum anderen zeigst du natürlich deine Persönlichkeit und dann können sie selber entscheiden, ist diese Persönlichkeit jemand, den ich gerne auf der Matte sehen möchte, jemand, bei dem ich denke, ich kann von dieser Person noch was lernen. Und gleichzeitig, das ist irgendwie auch noch ganz wichtig, finde ich, ist aber diese Person noch nicht zu weit weg von mir. Also wenn man sich immer als den extrem erleuchteten Menschen mit dem absolut perfekten Leben zeigt, also ich persönlich hätte nicht so das große Bedürfnis, bei dieser Person dann in die Yoga-Klasse zu gehen, weil ich das Gefühl hätte, okay, das erreiche ich eh nie.
Also grundsätzlich gehe ich damit konform. Ich finde auch, dass diese Kommunikation eigentlich das Schöne ist an Social Media, wie es der Name eigentlich schon sagt, aber das geht manchmal im heutigen Zeitalter, glaube ich, verloren. Also dieser Gedanke, dass es ja darum geht, im Austausch mit anderen zu sein. Ich sehe manchmal aber auch Leute, die sehr marketinggetrieben versuchen, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Also die gehen dann in andere Facebook-Gruppen und erzählen da von ihrem Business oder bieten praktisch in jedem zweiten Kommentar jemandem an, dass sie ihm da ja weiterhelfen können, weil das ihr Job ist. Also wenn man jetzt Coach ist zum Beispiel, ja, die dann praktisch auf jede Frage antworten, ja, da kannst du zu mir ins Coaching kommen, da kann ich dir total gut weiterhelfen, das ist voll mein Thema. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, zielt ein bisschen vorbei, oder?
Richtig, das finde ich auch ziemlich gruselig. Also der Idealfall ist eigentlich, man geht in die Foren, man beantwortet die Fragen, man beantwortet sie so lange, bis die Leute einen markieren, wenn sie das Gefühl haben, ach, das ist doch die Person, die diese Frage beantworten kann. Mhm. Und dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, mal darauf hinzuweisen, ach übrigens, ich habe auch ein Coaching. Oder es gibt auch manchmal Fragen, da merkt man einfach, okay, das ist jetzt zu individuell und das führt jetzt wirklich zu weit, dass ich das einfach in einem Kommentar beantworten kann. Und dann darf man das anbringen. Aber wenn man das jedes Mal anbringt, das ist einfach, ja, überlese ich solche Sachen. Und ich glaube, den anderen Leuten geht es wahrscheinlich ganz ähnlich.
Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie oft die Leute dann nachgucken, wer da geantwortet hat. Also ich mache das eigentlich fast immer. Wenn ich irgendwo was frage und ich kriege eine gute Antwort oder auch eine, die mich aufregt, ist eigentlich egal, dann gehe ich auf das Profil und denke so, wer bist du denn? Ja, das will ich jetzt erstmal wissen, wer hier mit mir quatscht irgendwie. Und dann findet man ja, wenn man sein Facebook-Profil sozusagen ordentlich eingerichtet hat, die Verbindung zum jeweiligen Business, entweder die URL oder die Fanpage oder irgendwas und kommt dann automatisch dahin, was die Person anbietet.
Genau, das ist das eine. Und das andere ist auch, wenn man jemandem tatsächlich schon mehrfach eine Frage beantwortet hat und merkt, oh, der ist jetzt super dankbar, der bedankt sich jetzt irgendwie auch noch mit einer Privatnachricht bei mir oder so, dann kann man doch auch einfach mal schreiben, übrigens, hier bei Facebook gibt es auch eine Bewertungsfunktion, ich würde mich sehr freuen, wenn du das auch da erwähnst. Weil das gibt einem ja dann wieder mehr Sichtbarkeit und auch für die Leute, die dann auf die Seite kommen, sehen sie wieder, okay, das Ganze hat Hand und Fuß bei dieser Person, weil die hat schon so und so viele gute Bewertungen und lesen sich die Bewertungen durch. Also sowas ist ja auch möglich. Ich denke eben, wenn man etwas reingibt, wird auch was zurückkommen, ohne dass man jedes Mal mit dazu schreibt, übrigens, hier findet ihr mal mein Programm. Was ein bisschen die Schattenseite ist, die ich jetzt auch nicht ganz verschweigen möchte, ist, dass gerade wir Frauen, wir neigen dazu, dann uns auch wirklich ein bisschen ausnutzen zu lassen. Also hin und wieder, wir müssen uns einfach unsere eigenen Grenzen bewusst sein, wie viel kann ich jetzt eigentlich geben, ohne dafür Geld zu verlangen? Also was ist mein eigener Wert? Was sind meine Tipps eigentlich wert?
Okay, die Frage, wie ich das herausfinde, das kannst du mir jetzt sicherlich ganz einfach in einem halben Satz beantworten, stimmt?
Ja, richtig.
Wie weiß ich denn, ab wann ich zu viel Wissen und Energie in so einen Kommentar oder in die Beantwortung einer Frage stecke und ab wann das sozusagen noch eine nette Werbung ist oder eben Social Media und ab wann das eigentlich schon eine Beratung ist oder eine Leistung, die ich mir bezahlen lassen müsste?
Ich glaube, man fühlt es. Und man fühlt es leider oft erst hinterher. Also, dass man da jetzt irgendwas reingetrappt ist und ja, dass man da gerade sehr, sehr viel preisgegeben hat und eigentlich von vornherein klar war, dass das eine Person ist, die nie zu einem kommen wird. Gar keine grundsätzliche Bereitschaft hat, für eine Dienstleistung zu bezahlen. Mhm. Man lernt tatsächlich durch Erfahrung, was für einen selber noch machbar ist und was nicht mehr. Und man lernt auch diese, ja, ich sag jetzt einfach mal, die Pappenheimer ein bisschen zu erkennen, die wirklich unterwegs sind und abgreifen. Und hin und wieder hilft es, wenn diese Person zum Beispiel in dem Forum sehr aktiv ist, mal zu schauen, so was hat die hier eigentlich schon alles abgegriffen? Weil es sind tatsächlich oft dieselben Menschen, die ganz, ganz viele Leistungen einfach nur gratis mitnehmen möchten, gar nicht wirklich die Absicht haben, wie man so schön in unserer Welt sagt, einen Energieausgleich zurückzugeben.
Ja, ich glaube, bei mir ist so ein Maßstab oder ein Mittel, mit dem ich versuche, das auszuloten, immer, wie individuell meine Antwort ist, die ich da gebe. Also je spezifischer es wird und je mehr ich Bezug nehmen muss auf diese individuelle Person und deren Situation, desto eher geht das eigentlich schon in eine echte Beratung über. Also wenn jetzt jemand sagt, in meinem Webdesign-Umfeld irgendwie, ich interessiere mich für das und das Theme, kann ich das nehmen oder nicht, dann ist das noch eine recht allgemeine Frage. Da kann ich halt sagen, ja, habe ich Erfahrungen zu oder nicht, oder ich würde die Farbe empfehlen oder nicht. Aber wenn jemand sagt, ich brauche ein Logo, dann müsste ich erstmal 15 Gegenfragen stellen, sozusagen, um ein ordentliches Briefing zu bekommen und dann eine sehr, sehr, sehr individuelle Antwort geben. Und das ist dann über das Ziel hinaus. Manchmal Richtig. Hat man ja vielleicht sogar noch sowas in petto, einen Blogartikel oder so, der auf die Frage passt oder so. Und je nach Gruppe kann man ja auch den teilen ja. oder den dann per privater ja. Nachricht schicken und sagen, hier steht total viel zu dem Thema, was ich geschrieben habe. Und liest es doch mal und melde dich nochmal, wenn du Fragen hast. Das geht ja auch. Das ist dann so ein Mittelweg vielleicht.
Genau, das finde ich auch einen ganz, ganz tollen Gradmesser, wo man das wirklich festmachen kann. Solange ich Tipps geben kann, wo ich das Gefühl habe, okay, die helfen jetzt anderen Menschen auch noch, die helfen dieser Person und die helfen anderen Menschen auch noch. Sobald es dann aber in eine individuelle Beratung reingeht, gibt es gern einen Gratis-Call und dann schauen wir weiter.
Aber es ist nicht einfach, das auszuloten, das stimmt. Das kommt auch mit der Zeit.
Ja, es ist sehr schwierig. Ja.
Und das ist auch die ersten Male, wo einem das passiert und man, wie du so schön gesagt hast, hinterher merkt, dass man da gerade zu viel gegeben hat, ist das auch ganz schön schmerzhaft, fand ich damals zumindest.
Ja, das ist es.
Gut, aber da kommt man also mit dem Faktor Zeit und Erfahrung raus und so ein bisschen mit dem Gedanken, ist das individuell oder noch allgemein? Jetzt hast du vorhin gesagt, das ist so in der Yoga-Szene oder das gilt wahrscheinlich für diese gesamte, ich sage jetzt mal spirituelle Szene, so, dass es nicht sehr populär ist, das eigene Ego in den Mittelpunkt zu stellen. Also das eigentlich so ein bisschen gegen die eigenen Werte und das, was man sonst so im Unterricht verkörpert, eigentlich gegenfeuert. Ich habe da ein wunderbares Beispiel im Kopf und zwar bin ich in den letzten Monaten, also jetzt schon ein bisschen her. Aber in den letzten Monaten bin ich so ein paar Instagram-Yoga-Berühmtheiten gefolgt. Das sind meistens super dünne, toll aussehende, junge amerikanische Frauen. Es gibt auch, glaube ich, ein paar europäische, aber eher wenig.
Ja.
Die haben irgendwie so zwischen 2.000 bis 500.000 Follower oder so. Ich weiß es nicht, jedenfalls unvorstellbar viele für normale Menschen wie uns. Und die verdienen ihren Lebensunterhalt, ihren zum Teil sehr luxuriösen Lebensunterhalt ausschließlich mit Instagram und indem sie Sponsor oder gesponsert werden von Yoga-Kleidungsmarken, die sie dann mit Kleidung eben ausstatten.
Richtig, sehr schöne bunte Leggings, alle getaggt.
Ja, genau. Und die stehen da immer drin und man sollte es dann kaufen für 200 Dollar die Hose oder so, was auch immer.
Richtig, aber mit Rabatt. Exklusiv für die Nutzer, die folgen.
Für die 500.000, das ist ja eine ganz wichtige Sache. Ich sehe, du kennst sie. Und also ich muss das Bild aber noch ein bisschen ausweiten für alle, die jetzt noch nicht so jemanden in ihrem Account haben. Die machen auch kein Yoga, sondern, also in meinen Augen, in meinen Laienaugen machen die auch kein Yoga, sondern das ist eigentlich krassester Leistungssport. Da sieht man die akrobatischsten, also ausschließlich die akrobatischsten aller Posen und die wildesten Verrenkungen in wahnsinnig toll fotografierten Szenerien und so weiter. Und ich bin dem also eine Weile gefolgt und fand das, ich meine, ästhetisch ist das ja schön. Ich fand das auch schön, mir das anzugucken. Und irgendwann hatte ich aber die Schnauze voll und habe die alle wieder rausgeschmissen und habe erstmal keinen großen Unterschied gemerkt. Also es war weder eine riesen Erleichterung, noch hätte mir jetzt irgendwas gefehlt. Es war halt einfach nicht mehr da. Und die Erkenntnis kam eigentlich erst einige Tage später, als ich eben als Hobby-Yogini wieder auf meiner Yogamatte war und diese Bilder nicht mehr ganz so präsent in meinem Unterbewusstsein oder Kopf hatte und einfach so mein Yoga-Ding da gemacht habe und ich war viel zufriedener. Das ist eigentlich total bescheuert, aber ich habe dann gemerkt, dass mich diese Berieselung dieser super krassen, leistungssportlichen Yoga-Leute ganz schön beeinflusst haben in meiner eigenen Praxis. Einfach, weil ich immer dachte, naja, also den Fuß kriegst du aber noch nicht an den Kopf oder keine Ahnung, hier fehlen irgendwie noch 5 Zentimeter nach unten oder was auch immer. Ja. Und dabei würde ich mich jetzt schon als jemand bezeichnen, der mit dem Internet in Anführungszeichen umgehen kann. Und ich bin nicht süchtig nach Social Media. Ich kann das gut abschalten und so. Und trotzdem hat das eigentlich so einen großen Effekt auf mich gehabt. Und dann dachte ich, also gerade weil das natürlich dieses ultra perfekte Bild ist und natürlich jede Menge Ego, ja, da dachte ich, kann ich gut nachvollziehen, wenn man das als Yogalehrer nicht machen will, weil eigentlich das, was da passiert ist, für mich war ja genau das Gegenteil von dem, was jeder Yogalehrer sich wünschen würde, was er in der Welt bewegt.
Ja.
Wie kriege ich das denn hin, mich auf Social Media zu zeigen, ohne dass es eine totale Ego-Show ist und ohne dass ich dieses ultra perfekte Bild abgeben muss? Geht das überhaupt? Man will ja auch keine dreckige Wäsche auf Instagram sehen.
Ja, das ist quasi die große Frage nach der Authentizität. Wie viel Tränen und Kaffee und Bier braucht es, damit man authentisch ist? Und wie viele Asanas, die eben noch nicht so perfekt sind? Also ich denke, das eine ist, dass wir ein bisschen gucken müssen, wie viele sind es eigentlich? Also von diesen absoluten Superstars, die da irgendwie mehrere hunderttausend Follower haben und denen, also ich habe auch zum Beispiel einmal von diesen interviewt, denen fällt es auch einfach extrem leicht, in den Handstand zu springen. Also ich weiß gar nicht, er hat zum Beispiel zu mir gesagt, ja, warum soll ich mich nicht einfach bei meiner normalen Praxis auch noch schnell aufnehmen? Das ist für ihn eine normale Praxis. Also ich glaube, wir dürfen auch nicht jeden dieser Account komplett verteufeln als reine Ego-Show. Also das ist so Punkt 1. Kommen jetzt immer mehr Yoga-Lehrer und auch Yoga-Schüler, die einfach zeigen, wie sieht eigentlich der Weg dahin aus. Und ich glaube, dass das Geheimrezept, das gar nicht mehr so wahnsinnig geheim ist, sein kann, dass man wirklich sagt, hier stehe ich, ich habe ein Ziel und ich zeige euch den Weg. Weil dann haben wir nämlich auch ein Storytelling da drin und dann wird plötzlich dieser ganze Account auch spannend. Wenn wir von Anfang an den perfekten Yoga-Lehrer haben, dem folgen wir wahrscheinlich nicht so lange. Genauso wie es dir gegangen ist. Irgendwann reicht uns das, wir können uns damit nicht identifizieren. Es beeinflusst uns vielleicht sogar in unserer eigenen Praxis, dass wir plötzlich meinen, wir müssen auch Sachen ausprobieren, nur weil es fancy aussieht auf Social Media. Das ist ja wirklich so, das ist der Worst Case, den es eigentlich geben kann. Ja, aber ich finde, es gibt immer mehr Accounts, die einem auch zeigen, auch so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wenn das dein Ziel ist und dann hast du den Skorpion oder du hast den Handstand oder irgendeine andere sehr fortgeschrittene Asana, das sind die Wege dahin. Und da sind dann plötzlich immer mehr Hilfsmittel auf dem Bild oder es werden verschiedene Stufen gezeigt.
Meinst du denn, dass dann so Themen wie Meditation vielleicht einfach nicht auf den Kanal wie Instagram gehören?
Nee, das würde ich nicht sagen. Aber einfach, weil ich es weil ich persönlich diese Herausforderung ganz toll finde. Ich mag das.
Die Herausforderung, ein Bild für Meditation zu finden, zum Beispiel.
Ein Bild und die Sprache. Es ist halt einfach, ich bin ein Sprachfreak und ich finde es toll, wenn ich sehe, wie Leute das versuchen, in ihre Worte zu packen, was sie da erlebt haben. Ich lese das wahnsinnig gerne und ich würde da nicht drauf verzichten wollen. Wir könnten vielleicht nochmal auf die Frage eingehen, wenn du Lust hast, eben das mit dem, wie viel authentisch braucht es denn eigentlich? Also muss ich jedes Mal in die Kamera weinen, wenn es mir schlecht geht?
Ja, das find ich eine schöne Frage. Muss ich jedes Mal in die Kamera weinen, wenn es mir schlecht geht?
Willst du sie so stellen?
Ich möchte sie so stellen.
Okay, gut.
Und jetzt du?
Ich denke, nein. Ich habe neulich einen Workshop besucht, wo wir uns sehr lange darüber unterhalten haben, was macht einen Yogalehrer authentisch, wie kann ein Yogalehrer authentisch sein. Und da sind wir wirklich viel sehr tief eingestiegen, was heißt eigentlich Authentizität. Weil wenn wir wirklich authentisch sind, dann sind wir im jetzigen Moment. Wir atmen, wir sitzen, wir nehmen den Raum um uns wahr. Sonderlich spannend für einen Post ist das höchstwahrscheinlich nicht. Also auch wenn wir nur über unsere Gefühle sprechen, dann beziehen sich die Gefühle eigentlich meistens auf die Vergangenheit. Das ist eine Art und Weise, die ist eigentlich auch nicht weniger authentisch, als wenn wir sagen, wir sind im Hier und Jetzt. Wir können aber genauso gut schauen, hey, wer will ich eigentlich sein? Und wo stehe ich im Moment auf dem Weg dorthin? Und ich glaube, dass wenn wir die Authentizität ein bisschen mehr in diese Richtung bringen, dann sind wir immer noch authentisch, weil wir auch immer wieder zeigen, so, oh, okay, jetzt sind wir wieder in ein Loch gefallen, das hat nicht so gut funktioniert, jetzt habe ich wieder Süßigkeiten gegessen, obwohl ich eigentlich keinen Zucker mehr zu mir nehmen wollte, was auch immer genau das Thema ist, an dem man gerade arbeitet. Das kann man zeigen, tja, wie soll ich das sagen, es bleibt trotzdem wie so ein positiver Grundtenor bestehen. Man hat trotzdem das Gefühl, es geht langsam bergauf mit Schritten, die auch zurückgehen dürfen. Ja, man darf es zeigen, wenn man weint. Man muss es aber nicht jedes Mal zeigen, weil wenn man weint, guckt man eigentlich immer in die Vergangenheit.
Das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, mit die Leute mitnehmen auf eine Reise, zu einer schwierigeren Pose zum Beispiel oder so.
Ja.
Ich kenne das jetzt zwar nicht von Yoga-Lehrern, aber so von privaten Yogis sozusagen, die auch irgendwann verkünden, so, ich will jetzt eben den Handstand können oder was auch immer. Und die praktisch jeden Tag, wirklich konsequent jeden Tag zeigen, was sie jetzt diesen Tag gemacht haben, um da einen Schritt weiter zu kommen. Mhm. Und das dauert natürlich bei einigen ewig. Ja. Also ich habe Leute in meiner Timeline, da sehe ich das wahrscheinlich schon, keine Ahnung, vielleicht ein Dreivierteljahr, wie die an dem Handstand üben. Mhm. Und es wird mir aber schon allein deshalb nicht langweilig, weil ich so viel Achtung davor habe, dass sie das so hart durchziehen und da dabei bleiben. Das ist wie so ein, auch wenn ich gar nicht kommentiere oder so, aber es ist wie so ein Anfeuergefühl. Also ich wünsche der Person dann so sehr, dass sie das schafft, weil sie es so verdient hat, weil sie es so hart probiert. Und das vermittelt natürlich auch so ein gutes Gefühl gegenüber dieser Person oder man hat so viel Respekt vor diesem starken Willen und so. Das ist ja was, was man mit klassischer Werbung oder Marketing gar nicht rüberbringen
richtig,
könnte. Ne?
Also richtig,
richtig. Also das zu machen und auch die, also ich weiß nicht, wie oft auf diesen Videos irgendwie drauf ist, wie sie umfällt und man denkt, oh, das hat bestimmt wehgetan. Und das trotzdem immer wieder zu machen, das hat für mich dann nachhaltig sehr viel mehr Inspirationswert als so ein superschönes, ultrageometrisches Profi-Foto.
Ja, finde ich total schön. Vor allem, dass du eben sagst, du hast das Gefühl, du feuerst schon an, allein dadurch, dass du da bist. Und jetzt stell dir mal vor, was los ist, wenn die Person es wirklich erreicht. Also da wirst du mit Sicherheit kommentieren. Ganz bestimmt. Vielleicht wirst du es sogar teilen. Also das wird der Post mit der höchsten Interaktionsweite und Reichweite, den diese Person je gemacht hat, wenn sie es dann endlich schafft.
Das erinnert mich an eine andere Kandidatin, der ich folge auf Instagram. Jen Gotsch heißt sie. Die hat jetzt auch ganz neuen Podcast. Ich verlinke sie dann später in den Shownotes. Die ist zwar keine Yoga-Lehrerin. Ich bin mir nicht mal so genau sicher, was ihr Job ist. Also sie ist auf jeden Fall selbstständig und hat ein, also auch Amerikanerin und hat ein Business, in dem sie, ich glaube, so Inneneinrichtungsgegenstände und Mode und so verkauft. Mhm. Alles super kreativ und die spricht aber nebenbei, also sie macht praktisch gleichzeitig Werbung für ihr Business und was sie da so macht und zeigt das und hat irgendwelche Partys und gleichzeitig spricht sie ganz viel über ihre vielseitigen psychischen Erkrankungen und Probleme, wie Panikattacken und Depressionen und was weiß ich. Und in letzter Zeit auch viel darüber, wie sie das jetzt in den letzten Jahren geschafft hat, da rauszukommen. Und ich glaube, vorgestern oder so gab es eine Instagram-Story von ihr, wo sie, und die hat auch sehr viele Follower, wo sie die Leute mitgenommen hat auf einen Flug irgendwo innerhalb der USA. Und sie hat eigentlich die totalen Panikattacken sonst am Flughafen. Mhm. Und ich habe das dann gesehen, dass sie das jetzt macht. Und sie hatte sozusagen zur Erinnerung uns noch mal ein Video geteilt von vor 2 Jahren, wo sie eben genauso heulend auf der Rolltreppe im Flughafen stand und eigentlich nicht wusste, wie sie jetzt noch in das Flugzeug kommen soll. Und dann hat sie uns jetzt mitgenommen auf diesen Flug eben und hat das am Ende geschafft und war total relaxed eigentlich, vor allem auch für ihre Umstände. Also sie hatte gar keine Panikattacke, sie war manchmal ein bisschen angespannt, aber ist gut durchgekommen. Und da gab es so viel Jubel im Internet darüber.
Natürlich, natürlich. Es ist ja auch immer dieses Gefühl, wenn die Person es schafft, schau, wo sie herkam, dann kann ich es auch. Das ist das Beste, was man auslösen kann. Also es gibt ja die Elternbloggerin Svenja Walter, meine Svenja, ihr Blog zum Beispiel, hat tatsächlich das Untermotto, wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Oder irgendwie so ähnlich formuliert der Satz. Und sowas funktioniert super.
Das heißt, wir können an dieser Stelle sowas wie einen Appell ausrufen, die eigenen Follower oder die zukünftigen Follower mehr mit auf die eigene Reise zu nehmen.
Ja, für die Authentizität, ja. Schwieriges Wort, für die Authentizität, ja. Ich glaube aber, dass es den Mehrwert trotzdem noch braucht. Also natürlich steckt da drin schon so ein bisschen Mehrwert, diese Reise beobachten, wo wir jetzt alles drüber gesprochen haben, das Gefühl, okay, das könnte ich auch erreichen. Aber wenn man von seinem eigenen Wissen noch was weitergibt, ich glaube, das gehört einfach trotzdem noch mit dazu.
Okay, sagen wir mal, ich habe das bis hierhin alles verstanden und gehe weitestgehend konform damit, habe bisher aber noch nichts gemacht. Wie fange ich jetzt an?
Setz dich hin und meditiere. Ernsthaft, frag dich nochmal, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Das ist das Allerwichtigste, da wirklich nochmal in sich zu gehen. Und gleich die nächste Frage, die kommt, ist, für wen mache ich es? Weil dann komme ich natürlich auch in die richtigen Kanäle, wo ich genau diese Leute auch erreichen kann. Und gerade, also ich gehe jetzt einfach mal weiter vom Yogalehrer an aus, auch wenn das natürlich auch jemand anders auf sich anwenden kann. Sprich doch mit deinen bisherigen Kunden. Find mal raus, was die gerne nutzen und warum. Mit deinen bisherigen absoluten Lieblingskunden. Die, von denen du gerne mehr hättest. Mhm. Dann fragen wir uns, was wir zeigen möchten.
Genau, in welcher. Das würde ich sagen, ist fast die schwierigste Frage. Aber wenn ich das alles weiß, wie entscheide ich mich denn dann, was ich jetzt poste?
Zum Beispiel, indem du dir überlegst, vor welchen Herausforderungen steht die Person und wie kann ich ihr helfen, dieses Problem zu lösen. Oder ich habe es zum Beispiel auch schon mal gemacht, dass ich eine Stunde gemacht habe über Selbstliebe und habe dann da eine Meditations- beziehungsweise es war fast eine Coaching-Übung mit eingeflochten. Und habe dann auch den Leuten schon in der Stunde gesagt, okay, ich weiß, das war jetzt sehr, sehr viel. Wenn ihr euch diese Fragen stellen möchtet, regelmäßig, um irgendwie euch besser zu fühlen, ich poste die nochmal, ich sammle die für euch, ich poste die nochmal. Also, dass man wirklich das als Service begreift, der über die Matte hinausgeht. Und natürlich gehört zu diesem Service-Gedanken auch, dass man seine Stundenplanänderungen postet, dass man Veranstaltungen postet. Also das, was eigentlich im klassischen Sinne Werbung ist, ist ja auch etwas, was ein Service ist. Weil es folgen dir ja nur die Menschen, die wirklich an dir und deiner Dienstleistung interessiert sind. Also von daher ist es auch ein Service.
Okay, das wäre das was. Und wie oft muss ich jetzt posten? Ist auch eine Frage für einen halben Satz.
Ja, genau. Also meine Gegenfrage ist immer, wie viel Zeit hast du denn? Also da kann man sich selber einfach die Fragen stellen, wie viel Zeit habe ich, die ich investieren kann oder möchte, weil ich meine, ich muss mich an einem gewissen Punkt einfach dafür entscheiden, nutze ich diese Kanäle oder nicht. Und dann muss ich mir auch einfach bewusst sein, okay, das heißt einfach aus, es gibt ein gewisses Zeitinvestment. Das Schöne an diesem Marketing ist es ja, dass es zumindest in seiner Grundversion, wenn man keine Anzeigen stellt, kostenlos ist, aber ich investiere meine Zeit. Die andere Frage ist, wie oft kann ich wirklich wertvollen Inhalt generieren? Denn ich würde wirklich inzwischen, sind ja die Algorithmen bei Facebook und bei Instagram so gepolt, dass Regelmäßigkeit nicht mehr das Wichtigste ist, sondern die Interaktion ist das Wichtigste. Und damit ich eine Interaktion bekomme, muss ich einfach einen guten Post machen. Also wie oft kann ich pro Woche einen Post produzieren, den ich selber liken, kommentieren oder teilen würde? Wenn man diese Frage für sich beantwortet, dann kann man wiederum sagen, okay, wie oft poste ich?
Jetzt bin ich privat so ein Instagram-Nutzer, der im Moment gerade die Stories für sich entdeckt hat, wie du auch schon gesehen hast. Aber das ist, abgesehen davon, dass ich Instagram eigentlich privat nutze, aber wenn ich jetzt so von mir ausgehe, wann ich ein Foto habe oder einen Moment, den ich teilen möchte, dann passiert das bei mir so einmal im Monat.
Und super unregelmäßig, das, in manchen Monaten fünf genau. Und dann wieder, ja, genau.
Bei allem Algorithmus, Zauber und so weiter wäre das ja einfach zu wenig, da sind wir uns einig.
Ja, aber vor allem wegen der Unregelmäßigkeit. Also das ist das Hauptproblem. Man muss eine gewisse Verlässlichkeit bieten für seine Follower.
Also würdest du sagen, einmal im Monat wäre auch okay, wenn es immer der erste ist, zum Beispiel?
Also es gibt natürlich so eine gewisse Grundmenge, an der man sich orientieren kann. Da heißt es eigentlich einmal am Tag auf Instagram und 2 bis 3 Mal die Woche auf Facebook. Das sind Mindestwerte, die ich aber inzwischen, wo ich ein leichtes Fragezeichen dahinter setze, aber die man so ein bisschen als Orientierung nehmen kann. Also ich würde sagen, wenn man 1 bis 2 Beiträge pro Woche auf Facebook schafft und noch ein paar mehr auf Instagram, ist man eigentlich ganz gut dabei. Also wenn du jetzt wirklich konkrete Zahlen haben möchtest, mit denen auch der Algorithmus gut arbeiten kann. Und was ich fast noch wichtiger finde, ist, den Leuten wirklich ins Gedächtnis zu rufen, weil das machen ganz, ganz viele Anfänger im Social-Media-Marketing falsch, dass sie nicht mehrere Sachen an einem Tag posten und dann wieder ganz lange gar nichts. Weil dann konkurrenzieren sich diese einzelnen Beiträge untereinander und dann passiert wieder lange nichts und man verschwindet in diesem ganz großen Algorithmusloch.
Wie messe ich denn, ob meine Social-Media-Aktivitäten erfolgreich sind, beziehungsweise ob es zumindest in einem gesunden Verhältnis steht von Zeitinvestment zu Nutzen in irgendeiner Form?
Ja, richtig. Also die ganz konkrete Antwort darauf wäre natürlich, dass man sich, bevor man eine Strategie macht, klare Ziele setzt mit Zahlen. Also ich möchte, dass dadurch 5 neue Schüler in meine Klasse kommen, sich überlegt, wie man das misst. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und dann auswertet, ob diese Strategie funktioniert hat und ob die Kanäle funktioniert haben. Wenn ich das Yoga-Lehrern erzähle, dann rennen sie mir davon.
Das wollte ich gerade sagen. Das finde sogar ich schon gruselig, auch als Internetmensch, weil es einfach furchtbar ist, oder? Man, da hat keiner Bock.
Richtig, richtig. Und ganz ehrlich, selbst ich selber mache das nicht wirklich. Also ich schaue hin und wieder in meine Zahlen. Wenn sie stetig langsam ansteigen, ist es für mich prinzipiell ein gutes Zeichen. Ich gucke, welche Posts besonders gut ankamen, überlege mir, ob das was ist, mit dem ich mich wohlfühle, von dem ich gern mehr machen möchte. Was ich noch mache, was wirklich auch sehr leicht umsetzbar ist, ist, dass ich einmal alle paar Monate überprüfe, zu welcher Uhrzeit sind eigentlich meine Follower meistens online und dass ich meine Posts dann in etwa zu dieser Uhrzeit plane. Das ist so das, was ich, wo ich mit den Zahlen arbeite. Es könnte sehr, sehr viel mehr sein, aber ich muss auch sagen, für mich steht wirklich die Interaktion mit den Leuten im Vordergrund. Und ich glaube, dass die Interaktion auch was ist, womit man es gut messen kann. Und wie ich das meine, ist, dass man zum Beispiel in seiner Yoga-Klasse wirklich auch mal drüber spricht, was einem so passiert ist auf Social Media oder vor oder nach der Yoga-Klasse oder es anspricht, eben wie ich es vorher gesagt habe, übrigens bei Facebook gibt es dann noch mehr Informationen, ich poste noch ein Video zum Thema, dass man das wirklich auch ein bisschen zum Thema macht. Weil die Schüler selber haben meistens so ein bisschen eine Hemmschwelle, einen auf das Social Media anzusprechen, weil sie einen da sehr persönlich erleben. Wenn man das aber selber anspricht, dann kommt ganz oft was zurück. So, ich habe ja gesehen, dass du das und das gemacht hast und voll schön und kannst du da vielleicht mal noch drauf eingehen? Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, also wirklich ins Gespräch kommen und dann merkt man, nehmen die Leute das wahr, was ich da tue. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, also besonders jetzt für Studiobesitzer, dass man das mit in seinen Fragebogen mit reinnimmt, dass man fragt, wie nicht nur, wie seid ihr auf mich aufmerksam geworden, ich erkläre gleich noch warum, sondern dass man auch fragt, kennst du meinen Social-Media-Auftritt, kennst du meinen Facebook-Auftritt? Weil wenn man nur fragt, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden, dann kommt immer der allererste Kontaktpunkt. Und das kann zum Beispiel auch sein, das hat eine Freundin erwähnt oder ich habe irgendwo ein Plakat gesehen. Danach ist diese Person aber vielleicht uns wochenlang auf Facebook und Instagram gefolgt und hat dann entschieden, sie kommt ins Studio. Erwähnt aber nur den ersten Kontaktpunkt. Und damit hat man irgendwie das Gefühl, okay, das bringt ja alles gar nichts, was ich da mache. Also ich finde wirklich so, das sind sehr weiche Messfaktoren, aber so mit den Leuten im Gespräch bleiben, es mit in seinen Fragebogen nehmen, schauen, ob es wahrgenommen wird, das ist so die Art und Weise, die ich eigentlich empfehle und mit der die meisten Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer ganz gut fahren.
Ich kann ja zum Beispiel nicht sehen bei Instagram, wenn mir da jetzt jemand ein Jahr lang folgt und mir dann irgendwann eine E-Mail schreibt.
Ja, richtig.
Dann weiß ich nicht, dass der mir schon ein Jahr lang gefolgt ist und dass er mir jetzt diese E-Mail schreibt, weil er mir ein Jahr lang gefolgt ist. Und keine Statistik der Welt wird mir diese Info geben. Wenn ich Glück habe, gibt er mir sie selbst, wenn ich nachfrage. Ja, aber auch dann, oft geht das unter und man hört das nie und weiß auch nicht, wie die einen gefunden haben. Deswegen glaube ich daran, auch wenn das ein bisschen esoterisch klingt.
Aber immer her damit.
Dass man, ja, absolut pro Esoterik im Internet. Yeah. Nein, aber ich glaube daran, dass man das irgendwie merkt, ob das was bringt oder nicht, auf welchem Kanal. Jetzt, wo ich zum Beispiel wieder regelmäßig Blogartikel schreibe und so Sachen, kriege ich viel mehr E-Mails, wo Leute mich irgendwas fragen oder auch anfragen und auch Kunden, ja, die ich schon habe, die mich eigentlich auch kennen. Also das ist keine Neuakquise, richtig, aber die buchen mich jetzt plötzlich für irgendwas.
Weil du im Gedächtnis bleibst. Richtig, richtig. Also es wirkt, man braucht einen sehr langen Atem. Man muss auch tatsächlich ein Stück weit dran glauben, dass man dran bleibt, weil es eben diesen langen Atem braucht. Und am besten findet man es raus, indem man mit den Leuten wirklich im Gespräch bleibt.
Okay, wunderbar. Ich fand, das war eine bis hierhin schon eine sehr schöne und, wie ich finde, wie du halt so bist, so eine sehr leichte Folge irgendwie.
Also, ach, das freut mich.
Toll.
Mir hat auch großen Spaß gemacht.
Du darfst jetzt noch uns erzählen, wo wir dich finden, für was wir dich kontaktieren können, wo wir dir folgen sollen und so weiter. Und ich werde alles, was du sagst, nicht wörtlich, aber inhaltlich zitieren in den Shownotes, damit man da draufklicken und dich direkt finden kann. Das wird dann zu finden sein unter smartefüchse.de/episode006. Da findet man dann das, was du jetzt sagst.
Wunderbar, sehr schön. Also mich findet man quasi in meiner Homebase auf meiner Webseite unter sukiyoga.net und Suki schreibt man mit K-H-I, kommt vom Sanskritwort Glück, glücklich, und mein Hund heißt so. Und man findet mich auch unter sukiyoga bei Instagram. Oder wenn man, das ist allerdings recht persönlich, der Account, also da erzähle ich sehr, sehr viel über mein Yogalehrer-Dasein, über meinen persönlichen Weg. Wenn man nur die Social-Media-Tipps haben möchte, habe ich inzwischen noch einen zweiten Account, der heißt Social Yogis.
Wunderschön. Da gehen wir dann jetzt alle hin. Und für diese Folge wären wir jetzt bei den letzten drei Fragezeichen. Das ist eine Tradition. Du findest, wir bräuchten dringend einen Feiertag für oder, ja, an dem wir?
Also, ich habe mir überlegt, ich würde das gerne in eine Feierwoche ausweiten. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
Legitim.
Weil
legitim.
An einem Tag lässt sich immer so wenig umsetzen. Und zwar finde ich, es sollte eine Feierwoche geben, in der wir alle mal versuchen, nach der ayurvedischen Uhr zu leben. Und das fühlt sich im ersten Moment völlig überwältigend an, weil man sollte dann vor 18 Uhr zu Abend essen, man sollte vor 20 Uhr im Bett sein und vor 6 Uhr aufstehen. Und dann auch noch den ganzen Tagesrhythmus jeweils ans Verdauungsfeuer und je nachdem, welche Kräfte gerade in einem aktiv sind, anpassen. Deshalb sage ich auch, das geht nicht an einem Tag. Aber ich glaube, dass wir alle sehr, sehr viel davon profitieren können, wenn wir das einfach mal probieren. Es geht gar nicht darum, dass immer in unserem Leben einzusetzen, aber dass wir einfach mal spüren können, okay, was passiert eigentlich mit meiner Energie?
Das wäre Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, wenn du Jack Sparrows Kompass hättest, der immer auf das zeigt, was der Besitzer am meisten begehrt, worauf würde er dann bei dir zeigen?
30 Grad und Sonnenschein, und zwar immer.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Die letzte aller Fragen. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Eine Sache, von der du nie geglaubt hättest, dass du sie mal in einem Podcast verraten würdest.
Ich war als Teenager der extremste Backstreet Boys Fan, den man sich vorstellen kann. Und ich glaube, bis zu dem Punkt ist es noch in Ordnung. Also auch, ich darf auch erzählen, dass ich versucht habe, in den Hotels zu übernachten, in den Hotelbars gesessen bin. Also wirklich das, okay, absolut volle Programm. Komisch wird's immer, wenn ich sage, ich bin's eigentlich immer noch. Dann ist dann erstmal der große Blick so, wie, die gibt's noch? Ja, es gibt sie tatsächlich noch. Und wie kann man dann immer noch eine Boygroup gut finden? Es geht.
Das heißt, wir werden dich nächstes Jahr in einer der Live-Übertragungen in der ersten Reihe sehen und winken dir dann fröhlich zu.
Definitiv.
Schön, das finde ich ist ein sehr herzerwärmender Abschluss für die Folge des heutigen Tages.
Super.
Vielen Dank, dass du dabei warst und das mit mir alles geteilt hast.
Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Bitte vergiss nicht, falls auf deiner Hörplattform möglich, den Podcast zu bewerten. Und falls du irgendwas loswerden willst, Fragen, Kommentare, Lob oder Kritik, gerne per E-Mail an hallo@fraufuchsia.de. Super Karma obendrauf gibt's übrigens fürs Weiterempfehlen des Podcasts an Freunde und Verwandte. Wir hören uns spätestens in der nächsten Episode. Bis dahin behalte Kopf und Herz am rechten Fleck und sei schön fleißig. Tamara.